Aktueller denn je, Typ 3 Nahrungsmittelallergien. Sie hören einen Podcast von Frau Dr. Viktoria Rosenbach und Frau Dr. Elke Jaspers.
Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zum Thema des heutigen Abends. Es geht heute um die Typ 3 Nahrungsmittelallergien und das Thema ist aktueller denn je. Und ich freue mich sehr, Viktoria, dass wir beide wieder zusammen vor der Kamera stehen.
Wir freuen uns, dass Sie da sind.
Und darüber freuen wir uns auch.
Genau.
Und magst du vielleicht einfach ein paar Worte zu
Gerne.
Dir sagen?
Gerne. Mein Name ist Viktoria Rosenbach. Ich komme aus Berlin und bin seit über 20 Jahren niedergelassen in einer komplementärmedizinischen Schwerpunktpraxis. Und ich muss wirklich sagen, ich kenne das Thema des heutigen Abends, diese Typ-3-Allergien, vielleicht so seit 15 Jahren. Und das hat mir Welten eröffnet, therapeutisch gesehen. Welten eröffnet. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, hier zu sein heute Abend und mit dir dieses Thema für Sie hoffentlich auch so gangbar zu machen, dass Sie auch sagen, ab morgen werde ich mich darum kümmern.
Ja, genau, das hast du schön gesagt. Wir haben im Vorfeld wirklich ganz viel darüber gesprochen. Wir haben auch wirklich gesagt, es ist so gut, dass wir das Thema jetzt nochmal hier im Seminar haben und darüber sprechen können, weil das so eine tolle Möglichkeit ist, Menschen zu helfen, die wirklich, wirklich sehr, sehr leiden.
Und auf den Punkt. Sie werden sehen, viele Beschwerden, die Sie vorher gedacht haben, naja, ich kriege sie schon ganz gut zurecht, werden Sie wie mit einer Pfeilspitze bedienen können.
Das hast du sehr schön formuliert. Wunderbar. Noch ein ganz paar Worte zu mir. Mein Name ist Elke Jaspers. Ich bin sozusagen heute für den wissenschaftlichen Hintergrund zuständig, aber wir machen das ja sowieso immer im Austausch miteinander. Wir ergänzen uns ja immer ganz wunderbar. Und ich arbeite jetzt seit, ich glaube, es sind jetzt fast 16 Jahre schon mit dem Institut für Mikroökologie zusammen. Und es ist einfach so toll zu sehen, was sich alles weiterentwickelt, dieses Thema, alles, was so rund um diese ganzheitliche Diagnostik und das Mikrobiom damit zu tun hat. Das ist einfach immer wieder spannend. Das Thema ist heutigen Abends Typ 3 Nahrungsmittelallergien. Und was ich vorhin noch zu dir sagte, das Thema des Leides. Also viele Patienten leiden wirklich enorm.
Und das, weil man ihnen bisher nicht helfen konnte.
Weil man ihnen bislang nicht helfen konnte und weil das auch eine Erkrankung ist, die auch wirklich diese Beschwerden sehr weit gestreut hervorruft. Ne?
Genau.
Wir gucken uns das gleich zusammen an. Und wir haben mal so ein Bild mitgebracht. Ein Patient wie dieser kommt vielleicht zu Ihnen in der Praxis mit diesem hohen Leidensdruck. Und der kommt vielleicht auch vom gastroenterologischen
Sehr häufig.
Ne? Hast
sehr
du häufiger. Hast
haben
du
wir gesagt, häufiger, ne? Genau. Das.
Und dann kommt er und sagt, ich habe die Diagnose erhalten, ich habe ein Reizdarmsyndrom und das ist irgendwie ganz furchtbar.
Und weil der Gastroenterologe sich auch freut, dass er damit im Grunde um denjenigen losgeht. Ganz klar.
Genau.
Er muss nichts weiter tun, aber dem Patienten geht es mit der Diagnose sicherlich auch kein Stück besser.
Das Leid ist wirklich groß, auch die Angst ist groß, die Lebensqualität ist einfach ganz stark beeinträchtigt. Diese Menschen leiden unter so vielen verschiedenen Problemen und Symptomen. Und jetzt kommt er zu Ihnen in die Praxis oder zu dir in die Praxis in diesem Fall. Und dann ist jetzt die große Aufgabe, was ist denn jetzt da eigentlich wirklich los? Ne? Da ist ja auch die Erwartung des Patienten zu sagen, bitte helfen Sie mir.
Genau.
Das kann nicht das Ende, das Dunkle am Ende des Tunnels gewesen sein. Und dann möchten wir jetzt einen Leitsatz aus der Medizin erwähnen. Häufiges ist häufig und Seltenes ist selten. Hast du extra gesagt, soll ich nicht vergessen? Genau, häufiges ist häufig, Seltenes ist selten. So nach dem Motto, wenn Sie Hufgetrappel hören, dann denken Sie nicht, das sei ein Zebra, sondern häufiger sind einfach Pferde. So, wo wollen wir hin mit dieser etwas umständlichen Einwendung? Was ist es denn wirklich ganz häufig bei diesen Patienten, die mit diesen Problemen zu dir in die Praxis kommen?
Ja, du hattest mir im Vorfeld gesagt, wissenschaftlich gibt es jetzt Erkenntnisse, dass ungefähr ein Drittel solcher Patienten solche Lebensmittelallergien dann haben, von denen wir heute Abend reden wollen, die solche Typ 3. Ich muss ehrlich sagen, in meiner Praxis sind es deutlich mehr. Ich würde sagen, es sind 3/4. Und das hat dich wiederum erstaunt. Also da ist dann das wirklich das Häufige, eigentlich das, was man vielleicht zurzeit noch als das Seltene eigentlich behandeln würde. Und so kommt es auch, dass die Gastroenterologen sehr häufig, wenn ich überhaupt von denen eine Kritik höre, sagen, kennen wir nicht.
Ja,
Kennen wir nicht. Kennen wir nicht. Oder halten Sie sowieso nichts von.
Das genau. Ist, oder genau.
Da kommen wir noch
drauf. Da kommen wir noch drauf, auf den Punkt, genau, womit das zusammenhängt, weil das leider Gottes auf einem Missverständnis beruht, ist so mein Eindruck. Aber ich habe wirklich gestaunt, als du zu mir sagtest, 75%, dachte ich nur, Wahnsinn, oder? Das ist echt Wahnsinn. Ja, und aber wenn es dann, ne, wenn die Diagnose kommt, du hast es so schon berichtet und du berichtest ja gleich auch noch weiter, sie werden gleich noch den tollen Fall sehen, den du mitgemacht hast, Victoria. Ja. Dann ist das aber auch einfach die Lösung. Und dann weiß man, da geht's weiter, da ist Licht quasi am Ende des Tunnels. Und das lässt sich gut behandeln, es lässt sich auch relativ einfach diagnostizieren. Und das Besondere daran ist, es geht mit einem Bluttest, gehen wir gleich noch drauf ein, aber das Besondere daran ist, der Patient kommt halt nicht selber dahinter, weil das kaum möglich ist, das mit einem Ernährungstagebuch zu machen, weil diese Typ-3-Allergie so eine enorm lange Latenzzeit hat. Also das kann einen Tag dauern, das kann auch 2 Tage dauern, bis das Nahrungsmittel entsprechend eine Symptomatik auslöst. Du hast mal einen Fall gehabt, da hat es eine Dame mit einem Ernährungstagebuch geschafft.
In all den Jahren hatte ich genau einen Fall, wo jemand sehr konkret mir präsentierte und oder dachte zu präsentieren, was sie schon für sich selber herausgefunden hatte. Und das habe ich dir auch erzählt, die kam aus der Charité und war dort auf eine echte Nulldiät gesetzt worden und dann war mit Wasser und so komischen Reis, Cracker, Knäckebroten angefangen worden und alle 3 Tage kam bei der armen Patientin dann immer ein Allergen dazu. Also fürchterliche Tortur, die 6 Wochen ging und dann hatte sie eben von den ersten 20 Lebensmitteln schon 3 oder 4 präzise benennen können. Und das war wirklich ein absoluter Sonderfall, die war schwerst allergisch. Aber alle anderen, muss ich ehrlich sagen, tippen sehr häufig daneben. Ja. Denn wir werden gleich diese Latenz noch mal sehr eingehen. Ja. Das ist, macht die Sache quasi unmöglich. Ihr Frühstück von vorgestern macht Ihnen mittags 2 Tage später Probleme. Ja. Wer kommt da drauf?
Man kann es wirklich mit einer Blutdiagnostik relativ leicht, kann ich so sagen, oder? Es ist doch wirklich leicht.
Sehr einfach.
Herausfinden, was dahinter steckt. Man kann es dann auch relativ gut behandeln. Und wir gehen jetzt noch mal einmal gemeinsam ein Schrittchen zurück. Wir haben ja schon, glaube ich, angedeutet, dass es verschiedene Symptome sein können. Weiß gar nicht, haben wir es jetzt gesagt, aber wir sagen es jetzt. Und wir geben jetzt mal so einen Überblick darüber, was sind die Symptome einer Typ-3-Allergie. So, im Prinzip kann man es aufteilen, es gibt intestinale Symptome und es gibt extraintestinale Symptome. Also wir fangen jetzt mal mit den intestinalen Symptomen an. Die unklaren Abdominalbeschwerden, keiner weiß genau, was ist es eigentlich, es kann eigentlich alles sein. Mhm. Ne, aber die können bei einer Typ-3-Allergie auf jeden Fall auftreten. So, und dann gibt es noch die extraintestinalen Symptome, eine große Bandbreite von Symptomen, die zumindest der Patient so auf den ersten Blick ja gar nicht mit Nahrungsmittelallergie in Verbindung bringen würde. Ne?
Genau, das ist ja das Schwierige daran, dass man eben gar nicht zwingend darauf kommt, dass es irgendwann mit der Verdauung sein kann. Und die intestinalen Sachen müssen auch nicht zwingend sein. Vielleicht, wenn überhaupt, die sich manchmal daran erinnern, dann war das vor Jahren. Und sie haben aber jetzt oder kommen zu Ihnen als Therapeuten, wegen, du sagtest zum Beispiel, das wäre dir wichtig, rezidivierende Schleimhautreizung. Für mich auch so ein Thema, womit ich wirklich in der Woche zigmal konfrontiert werde. Aber auch rheumatische Beschwerden, also autoimmunologische Prozesse, die einfach, wo die Schubdauer, Schubintensität oder die Schubhäufigkeit auf einmal zugenommen hat. Müdigkeit, Hautprobleme, Kopfschmerzen. Also da gibt es die verschiedensten Dinge, wo sie wirklich auch als Therapeut erstmal Schwierigkeiten haben zu denken, wie kommen wir jetzt da auf Darm wieder zurück?
Ja, genau. Und das ist, ich kann mir vorstellen, das ist auch erstmal sehr erschlagend, oder? Es kommt jemand so mit diesem ganzen.
Es ist für die Leute sehr, sehr häufig eben total überraschend, warum ich dann pausenlos nach Darm frage.
Ja.
Weil sie sagen, sie haben schon verstanden, ich habe es mit der Blase und dann sage ich ihnen ja.
Ja, das
ist. Versuchte das natürlich selbstverständlich zu erklären. Aber es ist nicht so, dass man zwingend daran denkt. Und deswegen nehme ich das jetzt auch nicht unbedingt Urologen per se krumm, wenn die da gar nicht dran gedacht haben. Aber es, wie gesagt, es bietet ihnen eben wahnsinnige neue Möglichkeiten. Diese Chronifizierung der Beschwerden, das ist so das Stichwort. Ich habe bewusst einen Patienten jetzt gewählt für Sie, der eigentlich nicht ganz so typisch ist, denn es war ein Herr, der bisher eigentlich immer gesund gewesen war. Der sagte wirklich, er sei 76 Jahre seines Lebens gesund gewesen und er kenne also einen Mumpitz nicht. Und ich habe den Beruf bewusst dahingeschrieben. Man kann sich das vorstellen, ein formvollendeter Herr, der also sehr klassisch sich hielt und so weiter. Und Für ihn war das Ganze so entstanden, er hatte vor 2 Jahren einen guten Freund beerdigt und danach war er richtig, richtig krank geworden. Er meinte, das wäre die Trauer offensichtlich gewesen. Also das war schon so der erste oder die größte Einsicht in das Thema Psychosomatik, glaube ich, die der Mann hatte. Und danach hatte er nach dieser schweren Grippe, wo er auch Antibiotika nehmen musste, hatte er das Gefühl, danach wäre irgendwie stückchenweise alles mit ihm ein bisschen in Unordnung gekommen. Erst hatte so ein bisschen der Bauch immer mal gebrummelt, dann hatte er einfach an wechselnde Stuhlkonsistenzen gehabt und dann hatte sich das Ganze so aufgebaut, dass er seit einem Jahr wirklich für ihn erlebbar explosionsartige Stuhlentleerung irgendwann am Tag hatte, bis zu so 2-3 Mal und eben einkotete. Und das muss man sich mal vorstellen für einen Menschen, der nie Probleme gehabt hat, ja, auf einmal inkontinent zu sein. Also es ist für jeden, glaube ich, widerlich, aber das war für ihn, der war völlig schockiert. Und was hat er gemacht? Klar, er hat sich erstmal einen Hausarzt gesucht. Wirklich, er hatte vorher keinen. Und
echt,
der
hatte keinen Hausarzt?
Nein, der hatte nicht mal einen Hausarzt. Der war wirklich pumpergesund, wie man das so nennt.
Wow, ja.
Genau. Und dann hatte ihn gleich weitergeschickt zum Gastroenterologen und der hatte ihn von Kopf bis Fuß untersucht, gastroenterologisch natürlich nur. Also der hatte wunderbar ausgeschlossen alle Formen der Intoleranzen, Laktose, Fructose, Sorbit. Er hatte selbstverständlich auch eine Stuhlprobe genommen auf Durchfallerreger. Und die hatte ich auch vorliegen, da war nichts Großartiges gefunden worden. Und da stand so ganz klein markiert, physiologische Darmflora sei vorhanden, so ein Sternchen. Und das war aber alles, was der dazu gefragt hatte. Und dann war er auch gastroskopiert und koloskopiert worden, der alte Herr. Und das war alles wunderbar unauffällig, keine Tumormarker, nichts überhaupt. Der hatte auch Blutwerte wie ein junger Mann. Und so kam es, dass dieser Gastroenterologe ihm wirklich freudestrahlend sagte, seien Sie doch froh, es ist nur ein Reizdarm.
Ja.
Das ist, also für die Beschwerden war das schon sehr hohnartig. Also er fühlte sich wirklich veräppelt.
Das ist das, was ich mit diesem Leid, was wir mit diesem Leid eingangs sagten.
Also wenn man sich vorstellt, man kotet einmal am Tag ein oder es droht einem, das macht einen ja fürchterlich unentspannt zurecht. Und außerdem tat es ihm auch weh, also er kriegte Loperamid gegen diesen Durchfall, Spasmolytika und ein bisschen Flohsamen und solle sich auch noch freuen. Sie können sich vorstellen, der war damit nicht zufrieden.
Das ist aber auch sehr verständlich.
Genau. Und Elke, du hast uns jetzt so schön aufgearbeitet, nochmal diese Unterschiede, auf was man alles reagieren kann und so, aber dass man da sehr fein auch unterscheiden muss.
Genau. Genau, wir wollen einfach noch mit Ihnen sozusagen ein Schrittchen zurückgehen. Allergie, Intoleranz, was ist da der Unterschied? Ah, okay, wunderbar. Du hast gedrückt, das ist gut. Also, wir müssen in Anführungsstrichen unterscheiden zwischen zwei unterschiedlichen Reaktionswegen, die bei einer Reaktion auf Nahrungsmittel auftreten können. Das eine ist, das Immunsystem reagiert und der andere Weg ist, das Immunsystem reagiert nicht. So, was ist es denn dann? Es ist also quasi der Unterschied zwischen einer Allergie, ich habe hier die IgE, und vermittelte und die IgG 1 bis 3 vermittelte Allergie hingeschrieben, da reagiert also das Immunsystem. Und das, wo das Immunsystem halt nicht beteiligt ist, da sind es Enzymdefekte. Das sind Enzyme, die nicht genug gebildet werden oder nicht richtig funktionieren. Das sind dann also die Intoleranzen ohne Beteiligung des Immunsystems. Du hast vorhin Laktoseintoleranz, ne? So, das sind so die klassischen Intoleranzen.
Genau.
Genannt. Und
das habe ich gar nicht übrigens erzählt. Er hatte auch IgE selbstverständlich untersuchen
IgE,
lassen.
IgE, habe ich mir
und
gedacht.
Da war nichts.
Genau.
Da war gar nichts.
Und wo bewegen wir uns jetzt heute? Wir bewegen uns wirklich hier oben bei einer immunologisch vermittelten Reaktion. Ich höre es ganz oft, dass gesagt wird, ja, es ist die IgG-Intoleranz. Nein, es ist wirklich eine Reaktion des Immunsystems. Es ist eine echte, sozusagen eine echte Allergie. Es geht um die IgG1, IgG2, IgG3. Antikörpervermittelte Allergie, die wir kurz auch als Typ-3-Allergie bezeichnen. Sie heißt auch gelegentlich mal Allergie vom Komplex-Typ-Allergie. Und warum? Das zeigen wir Ihnen gleich. Da entstehen nämlich kleine Immunkomplexe und die sind das Problem. Das gucken wir uns aber gleich an. Also die Typ-3-Allergie. Ein wichtiges Kennzeichen, das haben wir schon angesprochen vorhin, ist diese wirklich lange Latenzzeit. Das ist halt was ganz anderes als bei einer IgE-vermittelten Allergie. Ne, bei so einer Typ-1-Allergie merkt man sofort, man schlürft seinen Cappuccino mit Sojaschaum oder so drauf und dann gibt es sofort eine Reaktion. Ne, bei Ja. Achso,
nein, nein, also deswegen nennt man sie ja auch sofort.
So, genau, das steckt
IgE
ja schon im Wort.
Sofort, ne?
IgE, genau. Mhm. Und bei IgG 1 bis 3 gibt es eben diese Latenz von bis zu 2 Tagen. Und dann gibt es noch diesen großen Unterschied, dass es, die Reaktion in der Typ-3-Allergie ist dosisabhängig. Und man braucht schon größere Dosen, damit diese Allergie quasi ausgelöst wird. Da wolltest du auch noch was zu sagen, weil das ja praktische Relevanz auch
genau
hat.
Genau, ne? Und deswegen gibt es diesen Satz, manchmal habe ich das Gefühl, ich reagiere drauf und manchmal irgendwie gar nicht. Das ist sehr typisch, weil erstmal ordnen sie ihre Reaktionen schon den letzten Mahlzeiten oder eigentlich sehr häufig der letzten Mahlzeit zu. Und sie müssen an die Latenz denken und sie müssen an die Dosisabhängigkeit. Wenn es irgendwo ein bisschen drin ist, ist eben was anderes, als wenn sie das Lebensmittel in Reinform essen. Und ja, das war auch bei ihm genau der Punkt. Er hatte sehr genau versucht, Tagebuch zu führen, auf was er reagiere. Und er sagte, er hätte so ein bisschen das Gefühl, das und das. Und es war im Endeffekt übrigens nicht der Fall. Aber er sprach genau diesen Satz aus, den ich wirklich jedes zweite Mal mindestens höre. Offensichtlich reagiere ich mal ja und mal nicht. Und das ist beim Immunsystem eigentlich unmöglich, denn entweder es hat sich sozusagen gegen irgendwas angefangen zu wehren oder nicht.
Was spielt sich eigentlich bei einer Typ-3-Allergie ab? Oder wolltest du noch was sagen zu den?
Nein. Nee?
Okay, alles klar. Was passiert? Also, wir stellen uns jetzt mal vor, die Darmschleimhaut. So, die kommt natürlich logischerweise in Kontakt mit den verschiedensten Nahrungsmittelantigenen. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, diese Schleimhaut ist nicht mehr ganz dicht, sondern wir haben ein Leaky Gut-Syndrom, da kommen jetzt auf einmal Substanzen durch, die da eigentlich nicht durchkommen sollten. So, und das ist das, was passiert. Also Leaky Gut, sprechen wir gleich noch drüber, spielt eine ganz wichtige Rolle im Zusammenhang in der Entstehung einer Typ-3-Allergie. So, also was passiert? Diese Nahrungsmittelantigene kommen durch und dann versucht der Körper natürlich irgendwas damit anzufangen. Und dann kommen diese IgG 1 bis 3 Moleküle und die möchten, und das tun sie auch, diese Antigene natürlich binden. Weil es aber zu einem so hohen Ansturm, könnte man fast schon sagen, von Nahrungsmittelantigenen kommt, schaffen die Antikörper, die erstmal da sind, einfach nicht alles. Und es entstehen viele kleine Immunkomplexe. Das ist quasi der Knackpunkt. Es entstehen diese vielen kleinen Immunkomplexe. Und diese kleinen Immunkomplexe kann das weiße Blutkörperchen, ich hole es nochmal her, das können die Phagozyten, die erkennen das nicht. Das ist das Problem. Das wird nicht erkannt, wird nicht phagozytiert. Und damit kommt es dazu, dass diese kleinen Immunkomplexe halt quer durch den ganzen Körper sozusagen verteilt werden. Das Subendothel, der Blutgefäße, Niere, Mucosa, Gelenke an die verschiedensten Stellen des Körpers. So, und was passiert jetzt? So, der Körper muss in Anführungsstrichen natürlich irgendwas tun. Er sagt ja nicht, oh, okay, dann konnte ich die nicht phagozytieren, egal. Falsch, denn der Körper reagiert natürlich drauf. Und was passiert jetzt? Diese kleinen Immunkomplexe mit IgG 1 bis 3 Antikörpern, die aktivieren jetzt das Komplementsystem. Und da liegt ein ganz wichtiger Punkt. Denn was macht das Komplementsystem? Das wissen Sie, ich sage es trotzdem nochmal, das sind ja viele Plasmaproteine, die quasi miteinander wirken. Und dieses Komplementsystem wird auf verschiedene Arten und Weisen aktiviert, eben auch durch diese Immunkomplexe. Und was passiert dann? Es kommt zu so einer Art Kettenreaktion. Also wenn diese Immunkomplexe erkannt werden, kommt es zu einer ersten Reaktion in dieser Proteinkette. Und das zieht automatisch quasi immer weitere Reaktionen nach sich. Das heißt, wenn es einmal startet, hat man erstmal eine ganze Zeit lang Reaktionen in diesem Komplementsystem. Und was machen die? Die fördern Entzündungsreaktionen. Denn der Sinn, das ist ja eine sehr früh entwickelte Immunantwort des angeborenen Immunsystems, der Sinn ist, das Immunsystem hochzufahren, es dann letztendlich auch der Vernichtung durch Phagozytose zuzuführen, was da unerlaubt in den Körper eingedrungen ist. Und das ist das, was passiert. Es passiert also letztendlich Entzündung durch die Aktivierung des Komplementsystems. Und weil es eben durch den ganzen Körper verteilt wird, ne, das ist, so erklärt sich das ja gerade mit diesen vielen verschiedenen Symptomen.
Genau. Und wo man sozusagen schon einen Schwelbrand hat, wird dann das Feuer sozusagen aktiv. Also haben Sie ein rheumatisches Problem, wird selbstverständlich sozusagen dieser Immunkomplex, der dann das Komplementsystem aktiviert hat, in Bereich von Muskelsehnenansätzen, Übergängen sein Unwesen treiben. Und deswegen ist es dann auch für die Leute, wenn sie wirklich mal mit Darmproblemen ausschließlich zu mir kommen, dann lustig, dass ich dann auch nach ganz anderen Bereichen frage. Weil dann nehme ich, wenn ich das dann erkläre, häufig kommt, ja, wenn Sie so fragen, dann gibt es noch mal hier und dort. Und ich will, will ja nicht, dass Sie sich schlechter fühlen, aber ich will, dass Sie sehen, dass es sozusagen ein Gesamtkörperproblem ist, was sich aufpfropft auf schon Beschwerden, schwelende Beschwerden, die schon vorhanden sind.
Und diese Müdigkeit, die über die häufig auch Patienten klagen.
Die ja so eine Entzündlichkeit häufig auch darstellt.
Genau, diese Müdigkeit ist einfach das Resultat davon, dass an verschiedenen Stellen des Körpers diese Entzündungsreaktionen laufen. Und das erschöpft natürlich einfach. Ne? Ja. Das erschöpft einfach den Menschen, der betroffen ist. Und so erklärt sich das. Das sind diese kleinen Immunkomplexe, die das Komplement aktivieren und dann zu diesen sehr, sehr, sehr verteilten Beschwerden führen können.
Ja, und du sagtest so diffus. Es ist wirklich manchmal so. Ja? Es kann auch an vielen Stellen ein kleineres Problem sein, was trotzdem. Ja, deswegen erzählen die auch häufig im Nachhinein, das und das ist auch besser geworden. Kann das damit zu tun haben?
Ja, ich bin immer wieder fasziniert.
Ich bin auch immer fasziniert. Ich freue mich vor allen Dingen immer für die Patienten.
Ja, also die Aktivierung des Komplementsystems ist sozusagen, kann man das so sagen, so ein wichtiger Teil des Pathomechanismus bei der Typ-3-Allergie, der eben auch für diese Beschwerden verantwortlich ist. Und das ist quasi der Knackpunkt, der Unterschied zum Thema, wenn es um IgG4-Antikörperdiagnostik geht. Da kommt es leider Gottes öfter mal zu Verwechslungen und auch zu Missverständnissen. Aber IgG4 wirkt ganz anders. Natürlich kann auch IgG4-Antigene binden, aber IgG4 aktiviert nicht das Komplementsystem. Es entsteht also keine Entzündung. Also alles, was wir gerade so beschrieben haben, das passiert nicht durch IgG4-Antikörper. Man weiß heutzutage, dass die IgG4-Antikörper eigentlich eher so eine Art Schutzantikörper sind. Also die blocken sozusagen Antigene ab, die sonst eventuell mit IgE reagieren könnten und dann so die klassische Mastzelldegranulation und so weiter hervorrufen könnten. Aber das ist wichtig, das nicht durcheinander zu werfen, weil eben die IgG1 bis 3 Antikörper, die aktivieren Komplement und IgG4 tut es nicht, weil es quasi ein Schutzantikörper ist. Und dass das manchmal durcheinander geworfen ist, ist nach meinem Verständnis auch die Ursache dafür, dass es teilweise abgelehnt wird. Also der Verband der deutschsprachigen Allergologen beispielsweise, die beziehen sich auf ein europäisches Positionspapier, die sagen so, ja, IgG4-Diagnostik, das hat mit allergischen Symptomen nichts zu tun. Ja, aber was komplett verloren gegangen ist, dass die IgG1 bis 3-Diagnostik schon was mit allergischen Symptomen zu tun hat, das ist ja Komplementsystemaktivierung. Und das ist irgendwie durcheinander geraten und deswegen lehnen leider viele deutsche Allergologen diese Typ 1 bis 3 Diagnostik total ab, obwohl es dafür einfach keinen Grund gibt. Ja. Und auch wirklich gute Studien dazu gibt, hausinterne, ganz zu schweigen von deinen enormen, also von uns allen.
Von wahnsinnig vielen Erfahrungswerten von ganz vielen einsendenden Kollegen.
Genau.
Also, und deswegen wir wollten auf diese Kritik kurz eingehen, weil sie eventuell auch von Kollegen bekommen werden. Das ist dann wichtig, auch vielleicht dieses Missverständnis mal aufzuklären und auch für die Patienten. Denn wenn die dann so oberflächlich so ein bisschen googeln, dann kommt da vielleicht auch so ein Statement, ja, so wo man denkt, so, das können sie sich schenken. Mhm. Nein, wirklich, ich sagte es ja, es hat mir Horizonte eröffnet.
Ja. So, jetzt haben wir noch mal rausgesucht, einfach nur beispielhaft. Es gibt wirklich beeindruckende Studien. Hier zum Beispiel auch eine randomisierte, doppelverblindete Studie, die IgG-Diagnostik, also IgG1 bis 3 Diagnostik eingesetzt hat in Fällen von Migräne. Oder wir haben hier eine Studie, die gesagt hat, Mensch, bei Migräne und auch hier Thema Reizdarm, wir sprachen vorhin davon, Wir kommen hier weiter, wenn wir auf diese IgG-Antikörper schauen. Ja.
Also insofern, es gibt sie und wie gesagt, Sie kriegen diesen Link. Das ist vielleicht für Sie auch eine Argumentation Ihren Patienten gegenüber manchmal wichtig. Also mir war das sehr wichtig, dass ich sowas dann auch
ja, dass man es verargumentieren kann.
Genau,
ne?
Damit man einfach sagen kann, ja, so mag sein, dass der Kollege es nicht kennt, aber nur weil er es nicht kennt, ist es nicht so, dass es inexistent ist. Ja. Frei nach dem Motto, was ich nicht kenne, haben Sie nicht, ist einfach ein bisschen eine Argumentation, die ich schwierig finde. Für mich ist immer ganz, ganz wichtig, jetzt herauszufinden, inwieweit hat dieser Mensch eine Durchlässigkeitsstörung aktuell. Du hast ja schon kurz erklärt, er muss es auf jeden Fall gehabt haben, wenn er solche Reaktionen entwickelt hat. Aber inwieweit hat er sie jetzt? Denn wenn Sie dann das Ergebnis haben, dann ist für Sie ganz wichtig zu klären, muss dieser Mensch, müssen Sie therapeutisch auch noch zusätzlich auf diese Störung Einfluss nehmen oder können Sie jetzt davon ausgehen, dass das aktuell kein Problem ist? Zum Beispiel das Thema Rotationsdiäten wird dann auf einmal ganz aktuell, wenn Sie wissen, es ist diese Schleimhautpermeabilitätssituation vorliegend. Und dann müssen Sie immer bitte bestätigen lassen sich, ob das Zonulin und das Alpha-1-Antitrypsin erhöht sind. Einer von beiden, beide, das macht einen Unterschied, was sozusagen in der Aussage ist in Bezug auf das Leaky Gut, also diese Durchlässigkeitsstörung. Und Sie können natürlich auch gleichzeitig, und das würde ich immer sehr empfehlen, mindestens einen Entzündungsparameter mit erheben. Und bei meinem Patienten war das durchaus ganz schön gestört. Das Zonulin und das Alpha-1-Antitrypsin waren erhöht und das Lysozym zeigte auch auf ziemliche Entzündlichkeiten. Leaky Gut, kleckernder Darm, also diese Durchlässigkeitsstörung. Man stelle sich das wirklich so vor, das Sieb, was normalerweise das feinste Haarsieb ist, was sozusagen zwischen den Zellen ermöglicht, diesen ganz feinen Epithelzelllücken, dass die öffnen und ganz schnell wieder schließen. Auf einmal ist dieses Sieb grob. Ja, da fallen Sachen durch, die dürften noch nicht durchfallen. Und das schleimhautgebundene Immunsystem, was da drunter liegt, sagt zu Recht, das kann nicht so sein. Und Leaky Gut kann man wirklich sagen, das ist diese kleine Lücke, die leider Gottes wirklich große, große Probleme nach sich zieht.
Das Leaky Gut ist ein riesen, riesen Thema. Die Tight Junctions und alles, wir können heute leider nicht auf die Details eingehen. Aber wenn Sie dazu noch mehr wissen möchten, im Schulungsbereich des Instituts gibt es ein Video zum Thema Leaky Gut. Was sind das denn eigentlich so für Einflüsse, die ein Leaky Gut hervorrufen können? Die Folie pflege ich seit vielen Jahren und sie wird immer voller. Wie jetzt der ziemlich aktuelle Stand im Moment ist, da ist jetzt gerade noch eine neue Veröffentlichung dazugekommen. Chronischer Stress.
Psychosozialer Stress.
Psychosozialer Stress, ja. Genau. Mhm. Dann sind Beispiel,
Antibiotika.
Bestimmte Antibiotika sind dabei. Dann haben wir, das ganz, ganz neu dazugekommen ist die Hyperglykämie. Also selbst erhöhte Zuckerlevel sorgen dafür, dass diese Tight Junctions Proteine, also die diese Dichtigkeit zwischen den Epithelzellen vermitteln, nicht mehr richtig gebildet werden. Zigarettenrauch führt dazu. Wenn sich eine Dysbiose in der Darmflora, in der Darmmikrobiota einschleicht und wir haben zu viele proteinabbauende Bakterien, zu viele Proteolyten, auch das fördert letztendlich eine Durchlässigkeit des Darmepithels. Energy Drinks, Taurin wird im Darm zu Sulfid umgewandelt, Sulfid ist toxisch, führt zu einer Durchlässigkeit des Darmepithels. Also Emulgatoren, Convenience Food. Es geht nicht darum, dass man mal irgendwie ein Hamburger isst. Ne, es geht einfach um eine dauerhafte Belastung natürlich. Aber es sind so viele Einflüsse unserer modernen Gesellschaft, die diese Darmbarriere angreifen. Und ich muss echt immer sagen, ich bin immer geplättet.
Es gehört ja eigentlich zu einer ganz normalen Anamnese dazu, dass man solche Faktoren so ein bisschen, also zum Beispiel den ganzen Klassiker, was du eben gerade nicht so darauf hingewiesen hast, dass man fragt, Alkohol, Zigaretten, das sind klassische Tight Junctions Killer. Ja. Ja. Die hatten sie da auch drauf auf der Liste. Und die Schmerzmittel.
Die Schmerzmittel habe ich
die eben frei verkäuflich. Ja, wie zack, dann habe ich noch eine ASS genommen. Das war jetzt auch eine Studie, die du da zu Recht mit reinbringst. Aber wie viele Leute nehmen mal eben schnell eine Schmerztablette? Und wenn man dann genau mal fragt, wie viel das, auf was das im Monat kommt und sich summiert, plus womöglich Alkohol relativ regelmäßig, plus Stress plus Zigaretten, weil ja sie so gestresst sind. Ja? Und dann müssen sie auch schnell essen, weil sie ja so gestresst sind, weil sie keine Zeit haben, vernünftig zu kochen. Das sind also fürchterlich viele kleine Tight Junctions Killer und das Leaky Gut ist vorprogrammiert.
Genau. Ja? Also es gibt, es muss nicht sein, aber es kann passieren.
Nein, aber es ist doch häufiger, als man denkt. Ja. Und wie gesagt, bei meinem Patienten war das der Fall. Und das hat für mich dann auch ihm, als ich dann den Befund hatte, diese Typ-3-Allergien, die IgG-1-3-Reaktionen, auf was der Herr alles reagiert hat. Die Unterschiede gelb und orange und rot, das sagt was aus über die Menge an Antikörpern, die wir gefunden haben oder die das Labor besser gefunden hat. Und das sagt dann auch aus, wie lange Sie Ihrem Patienten bitten müssen, Karenz zu halten. Das steht dann daneben. Sie, wenn Sie genau hingucken, sehen Sie was von 3 Monaten, 3 Monaten und 6 Monaten. Die Unterscheidung ist wirklich die Menge macht's. Je mehr es entstanden sind, desto länger muss der Patient wirklich konsequent auf dieses Lebensmittel verzichten. Wie gesagt, es geht nicht um ein absolut 100-prozentiges, aber so hausintern haben wir zwischen 95- und 98-prozentige Tapferkeit wird von dem Patienten verlangt. Und wenn Sie jetzt mal genau hingucken, der hatte die gräuslichen 3, nenne ich die immer. Das ist diese Reaktion auf alle möglichen glutenhaltigen Getreide, auf Kuhmilchprodukte und auf Hühnerei. Das heißt, ein Bäcker in seiner Gegend konnte jetzt nicht ihn mehr als Kunden begrüßen für die nächste absehbare Zeit. Aber wenn man sich mal bewusst macht, wie häufig solche Sachen gegessen werden. Also selbst Leute, die mir erzählen, sie essen ja ganz, ganz, ganz viel Gemüse und ganz viel Salat und so, dann fragt man so, essen sie auch ein Stück Brot dazu? Ja, irgendwie, von irgendwas muss man ja satt werden. Ja. Also sie essen morgens vielleicht ein Stück Brot, dann essen sie mittags nur Salat mit einem Stück Brot, nachmittags noch einen Keks und abends haben sie ja Pasta gegessen. Ja, und das können ja, also kann auch eine Vollkornpasta sein. Das ist nicht etwa zwingend, dass das jetzt nur Auszugsmehl ist, sondern die Sachen sind einfach überall drin. Und was heißt das? Das heißt erstmal ein Schock für den Patienten. Das muss man sich klar machen, weil er denkt, was soll ich jetzt essen oder was soll ich überhaupt jemals wieder essen? Aber da ist das, was du sagtest, da ist Licht am Horizont. Wenn die solche Reaktionen haben, dann wissen sie, dass im Grunde genommen ab dem nächsten Tag, wenn er das weglässt, wird er eine irrsinnige Entlastung in seiner immunologischen Entzündungsbereitschaft haben. Das Komplementsystem wird sich abregen, Stückchen für Stückchen.
Stückchen, genau.
Und die merken häufig schon nach einer Woche Karenz eine deutliche, deutliche Besserung. Und genau so war das auch bei ihm. Das hat sich stückchenweise wirklich zu einem richtig wunderbar Guten entwickelt. Er kam, weil er nicht aus Berlin war, auch wirklich erst nach 4 Monaten wieder. Ich hatte aber telefonisch mit ihm vorher Kontakt, dass er sagte, er fühle sich wie neu geboren und eigentlich vor allen Dingen wie früher. Das war für ihn viel besser. Er sagte eben, nach einer Woche wären die Bauchschmerzen komplett weg gewesen, die Stuhlkonsistenz hätte sich wieder gefestigt und die mittlerweile wäre das wieder so, wie man das erwartet, einmal am Tag gut geformt und auch eher morgens. Also sowas, was denjenigen dann auch freut. Und vor allen Dingen, diese explosionsartigen Stuhlentleerungen waren im Grunde genommen nach 1,5 Wochen, wenn ich mich richtig erinnere, ein Thema von gestern. Und das kann man sich vorstellen, was das auch für das tägliche, man kann wieder Ausflüge machen, man kann einfach aus dem Haus gehen, wenn man möchte, weil man geht sonst vielleicht irgendwann mal über Tag auf die Toilette, aber das ist alles gar kein Problem mehr.
Genau.
Keine Schmerzen, man kann dann wieder, also das natürlich erst nach der Karenz. Man kann dann wieder irgendwann, und das ist ja das erklärte Ziel, irgendwann kann man wieder alles essen. Ja? Man hat wirklich Leichtigkeit, man hat also keine Last mehr mit der Verdauung. Ja, das ist also das eröffnet Welten für die Patienten.
Das eröffnet Welten, genau. Das sind die Dinge, die auch schnell mal als selbstverständlich angesehen werden, aber wenn man sie nicht
mehr hat. Aber wenn sie nicht mehr funktionieren, dann weiß man sie, dann weiß man sie schmerzlich vermisst.
Ja.
Und für mich ganz wichtig, ich sage das auch den Patienten immer, mein erklärtes Ziel ist im Grunde genommen, dass sie wieder mit allem sozusagen in ihrer Umwelt umgehen können. Wenn etwas wirklich mal auf eine Stufe 4 geraten ist, dann heißt das eben auch, diese Allergene gibt es schon ganz, ganz lange. Also der Körper hat das schon lange übel genommen. Das kann dann sehr viel länger dauern, aber es wäre schon schön, wenn Sie Ihren Patienten auch vermitteln, Sie müssen nicht ein Leben lang darauf verzichten. Das ist anders als bei IgE von sofort vermittelten Allergien. Ja, das ist anders. Sie können irgendwann wieder mit allem umgehen. Und das ist im Grunde auch dann sozusagen der Lohn für die Plackerei.
Ja, das hast du schön gesagt. Das.
Sie dürfen bitte nicht nur die Patienten raten, diese Karenz einzuhalten, sondern bitte, Sie müssen dem sagen, Leaky Gut muss behandelt werden. Ich habe in der ganzen Zeit schon mal Patienten gehabt, die hatten so einen Test vor Jahren laufen, also vielleicht vor einem Jahr oder zwei. Und dann hatten die sich nur an die Karenz gehalten. Aber das ursächliche Übel war nicht ursächlich behandelt worden. Und dann heißt das nur, die Allergenreaktion auf, das Formal, auf die vormalige Reaktion wird schon rückläufig sein, das auf jeden Fall. Aber dann, dann ist es eben so, dann kann das nächste Übel passieren. Ja? Und dann hat man, wenn man vorher so, so Dreierstufen hat oder Viererstufen, dann hat man am Ende noch auf die Alternativen jetzt reagiert. Das ist wirklich eigentlich so, dass man dann den Patienten wirklich schon mit Schamesröte begegnen muss. Ja, sozusagen die Variante Fremdschämen, dass der Kollege, der das vorher gemacht hat, eben leider nicht sozusagen den ganzen Weg gegangen ist. Ja, also bitte immer auch nach dem Leaky Gut gucken. Das hatte ich jetzt hier bei dem Patienten gemacht. Und das ist dann der Befund nach 4 Monaten gewesen. Er reagierte noch ein bisschen auf die Kuhmilch, aber deutlich weniger. Er reagierte auch noch ein bisschen auf die Getreide. Aber auch da war so eine Linksverschiebung von Typ 3 nach Typ, also Stufe 3 nach Stufe 2. Auch das Hühnerei, aber das hatte sich eigentlich, das Hühnerei war das Einzige, was sich nicht bewegt hat. Und das ist natürlich erstmal ganz, ganz zufriedenstellend, weil man sagt, ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Das Leaky Gut hatte ich auch kontrolliert, das war dann nicht mehr vorhanden. Das hatte ich aber schon viel früher. Das kann man schon nach 6 Wochen kann man schon eine ganz deutliche Veränderung sehen. Und das sollte man auch kontrollieren auf dem Weg begleitend. Denn Sie wollen ja nicht, dass der Patient sich jetzt neue Routinen ausdenkt und dann auf einmal, wie gesagt, diese Alternativreaktion hat.
Ja, genau.
Ja, und dann würden wir Ihnen natürlich auch gerne zeigen, was dann alles möglich ist. Ich habe da mal was vorbereitet.
Ja, hast du mal was vor, um mal dieses berühmte Zitat zu bringen.
So, ganz einfach. Es geht nur um eine Serologie, die Sie abnehmen müssen. Also denkbar einfach.
Noch mal in die Kamera vielleicht.
Ja, hier ist sie. Also Serumröhrchen, einmal Blut abnehmen. Bitte sehr aufpassen, dass Sie schön langsam aufziehen, damit das Blut nicht hämolytisch wird. Dann kommt es in diese prima Versandbox. Und es muss natürlich ein Zettel ausgefüllt werden. Auch hier, also ich mache jetzt ein ganz bisschen Betreuung, damit Sie das, genau, ich sag mal betreutes Ankreuzen, damit Sie es finden auf dem Bogen. Sie klappen den Bogen auf, schauen bei Blut, ja, und dann finden Sie das auf der rechten Spalte. Und da werden Sie finden, ein KAP steht für Kyberallergoplex. Ja, Kyberallergoplex 44, 100 oder 300. Das meint so viel wie ungefähr die Menge an getesteten Lebensmittelreaktionen. Und bekommen tun Sie dann auch.
Sollen wir noch kurz,
ganz
kurz noch mal die Zahlen? Hm? Liebe Regie, wenn wir noch mal die Folie haben könnten. Mit den, genau, wunderbar. Einfach nur mal als Überblick, dass Sie es einmal sehen. Also ganz oben steht 100, da steht eine V hinter. Das heißt, das ist, da werden ungefähr 100 Lebensmittel getestet, speziell aber für Menschen, die vegetarisch leben. Ne? Das ist relativ neu entwickelt. Also da eine bevorzugte Zusammenstellung von 100 vegetarischen Lebensmitteln. Und dann kommt das nur mit dem 44. Also die Nummer ist immer ungefähr die Zahl, wie du sagtest, die getestet wird. 44, 100, 300. Und du zeigst gleich noch was dazu. Sie können vom 44er auf den 300er aufsatteln. Und Sie können auch vom 100er auf den 300er aufsatteln. Innerhalb von 6 Monaten ist das möglich. Und einer der wichtigsten Unterschiede dieser Tests ist, dass Sie in dem 100er und 300er haben Sie auch glutenfreie Getreide mit im Test. Also wenn irgendwie sowas im Raum steht, dass Sie denken, der Patient muss vielleicht auf glutenhaltige Getreide verzichten, macht es Sinn, direkt auf den 100er mindestens zu gehen. Du machst meistens den 100er.
Ich mache meistens den 100er, genau das, weil dieser 44er ist als eine Art Einstiegstest sehr, sehr gut. Da ich aber so häufig eben erlebt habe, dass die Patienten, das ist dann hier unten, auf glutenhaltige Getreide reagieren, frage ich dann sehr gerne eben sozusagen zeitgleich die glutenfreien Alternativen ab. Und nun ist Berlin auch so ein Pflaster, da gibt es je nachdem, aber so in Prenzlauer Berg und Kreuzberg, da essen Leute schon per se häufig glutenfrei, weil sie irgendwie aufgeschnappt haben, dass das vielleicht viel, viel günstiger ist oder so. Da ist es dann sowieso einfach schön zu wissen, ob das für die eine richtige Alternative ist. Und dann gibt es auch eben manchmal das drollige Erwachen, dass das gar nicht das Problem ist. Wie gesagt, hier haben wir einen dicken 300er und hier haben wir den 100er. Vielleicht für Sie sehr schön zu wissen, wenn Sie schon vermuten, dass der viele, viele Reaktionen haben könnte. Bei dem 300er haben Sie, und das finde ich sehr schön, nicht nur das Befundheft, sondern Sie bekommen auch ein Rezeptbuch, wo für die Patienten ganz individuell in Bezug auf ihren Befund Rezepte drin sind, was die denn damit machen können. Denn das kann schon mal sein, dass die echt sehr überfordert sind. Und wenn es dann auch noch Menschen sind, die sonst in der Küche nicht so viel zu suchen haben, dann stehen die doch sehr ratlos unter Umständen vor Ihnen und werden Sie fragen, was soll ich denn jetzt essen, genau. Was soll ich denn jetzt machen? Und da ist das eine gute Möglichkeit, entweder sozusagen von einem kleineren Test so ein Upgrade zu machen oder eben sofort das so anzufordern. Genau. Und vielleicht ein kleiner Hinweis, weil ich das als Frage immer sehr häufig bekomme. Bei dem 44er, den ich wie gesagt auch häufig so als Einstieg mache und dann um dann ein Upgrade zu machen, da steht was von schwach.
Sollen wir ranzoomen?
Ja, wenn Sie das mal genau schauen, diese hautfarbene Typ 1 Reaktion, da steht was
super.
Wunderbar, da steht was von schwach oder deutlich oder stark, ja. Das hat bitte mit der Menge an Antikörpern zu tun. Das sagt nicht, dass eine Stärke 1 Reaktion weniger Beschwerden macht als eine Stufe 3. Das ist ein weit verbreitetes Missverständnis und ein Irrtum, dass die Leute sagen, na, ich habe dann erst mal so die wichtigsten Sachen weggelassen. Dann sage ich immer, was meinen Sie denn mit den wichtigsten Sachen? Und dann sagen die, na, da, wo stark drauf stand. Also die Frage habe ich ganz, ganz häufig gehabt. Und ich, obwohl ich meine, ich eben mal gesagt habe, ja, bitte klären Sie Ihre Patienten auf. Wir haben ganz am Anfang schon nämlich eine Frage bekommen, wenn man bei einem CAP 300 sehr, sehr, sehr viele Beschwerden und sehr, sehr viele Reaktionen hat, wie geht man dann vor, wie priorisiert man? Das ist relativ einfach, wenn Sie sich dann vorlegen lassen, wirklich mal, was essen die Patienten? Also lassen Sie sich zwei typische Tage von denen schildern. Und dann, wenn Sie jetzt wirklich bei 300 möglichen Reaktionen, ich habe es ein einziges Mal gehabt, 70, 80 Reaktionen haben, dann bitten Sie die Patienten, also weil die sonst völlig sozusagen am Zusammenbrechen sind geistig, bitten Sie die Patienten vor allen Dingen das wegzulassen, was sie häufig essen. Selbstverständlich ist das dann natürlich auch der Grund, warum sie häufig davon Provokationen erfahren werden sollen.
Also du gehst dann ins Gespräch mit dem Patienten?
Ja, natürlich.
Und was essen sie denn? Und dann beruhigt sich auch die Lage, denke ich mal.
Ja, also dann entspannen sie sich jedenfalls merklich und können sich ein Leben auch mit diesen Reaktionen vorstellen. Und wie gesagt, vor allen Dingen geben Sie diesen Menschen mit, dass es ja irgendwann besser werden soll.
Ja.
Ja? Und es wird auch besser, das ist das Tolle.
Ja.
Es ist nicht nur ein leeres Versprechen.
Ja, wunderbar. Dankeschön. Dann gucken wir mal weiter. Was haben wir denn noch? Machst du den Vortest eigentlich gelegentlich?
Ehrlich gesagt ganz selten, weil ich eben aufgrund der Beschwerden eben sehr häufig, also würde ich mal sagen, vielleicht in 10% mache ich ihn, aber weil ich eben häufig dann schon die Nachtigall trapsen höre.
Okay, also was meine ich mit Vortest? Es gibt, wenn Sie denken, okay, dann mache ich gleich den 300er-Test, Sie wollen aber nicht gleich in die Vollen gehen, das kann ja auch ein finanzielles Argument sein, dann gibt es auch nur für den 300er die Option, einen Vortest zu machen. Da sind die Allergene gruppiert, da sind die zusammengefasst in 7 Gruppen. Und wenn Sie dann das Ergebnis bekommen, dann sehen Sie, hat eine bestimmte Gruppe reagiert. Und wenn da Reaktionen sind, dann haben Sie natürlich die Gewissheit, okay, dann lohnt es sich. Und wenn da halt nichts passiert, brauchen Sie nicht quasi umsonst den 300er-Test machen. Aber du machst es selten, weil du ziemlich gezielt...
Weil ich dann schon aus der Anamnese sozusagen da was klingeln höre und eben auch so gut wie nie habe, dass das schon mal getestet worden ist. Das muss ich auch sagen. Okay. Nicht? Also wenn man dann natürlich schon einen Vortest hat von anderen Kollegen, dann hat man ja vielleicht schon die Richtung. Genau.
Wunderbar. Ja. Du hast das aufgeklappt, ne? Das ist, wenn man das Formular aufklappt, dann sieht man oben rechts die Möglichkeit, da die CAP-Diagnostik auszuwählen. Und dann bleibt uns jetzt nur noch, Ihnen zu sagen, Sie können jederzeit auch immer sehr gerne auf die Webseite des Instituts gehen, www.mikroök.de. Da finden Sie mehr Informationen zu den Typ 3 Nahrungsmittelallergien. Das ist sehr schön so ausführlich beschrieben. Und wenn Sie vielleicht noch nicht so ganz lange an dieser ganzheitlichen Diagnostik arbeiten, gibt es eine Unterstützungsmöglichkeit für Sie. Und zwar sind das die Leitfäden. Also das Institut für Mikroökologie haben sich viele versierte und langjährig wirklich erfahrene, kompetente Ärztinnen und Ärzte zusammengesetzt und haben ihre Erfahrung gesammelt und haben gesagt, was machen Sie denn, wenn der Patient mit welcher Symptomatik oder Indikation besser gesagt kommt? Was sind eigentlich die Schritte? In welchen Schritten gehen Sie vor? Welche Diagnostiken machen Sie zuerst? Und das sehen Sie ganz unten steht, wählen Sie einfach eine Indikation aus der Liste aus. Und da ist jetzt, ich habe mal vorausgewählt, zum Beispiel den Reizdarm. Klicken Sie drauf und dann kriegen Sie diesen Leitfaden, der Sie das, wenn Sie das möchten, einfach ein bisschen durchführen kann. Was mache ich zuerst? Und die Typ-3-Allergiediagnostik, können Sie sich vorstellen, ist relativ häufig dabei und erst recht hier bei dem Thema Reizdarm natürlich. Ne? Das wollten wir Ihnen noch an die Hand geben und dann bleibt uns jetzt noch zu sagen, Hotline, wenn Sie Fragen haben, rufen Sie gerne einfach an. Victoria, du bist ja auch in der Hotline.
Montags früh, genau. Von 9 bis 12. Das ist wirklich so gedacht, dass Kollegen da anrufen können und gezielt auch Fragen zu Kasuistiken und auch zu Befunden stellen können. Ja? Wir unterstützen Sie, da sind ganz viele kompetente Kollegen von mir die ganze Woche für Sie da, bis Samstag.
Und auch mittwochs neuerdings.
Ja, Mittwoch genau. Auch noch, Mittwoch, genau, bis 15 Uhr. Und der Witz ist wirklich, damit Sie eine Behendigkeit bekommen in dieser Diagnostik und auch in den therapeutischen Optionen, die Ihnen damit offen stehen. Und wir tauschen das auch da auch immer auf sehr kollegialer Ebene aus. Und wir haben das Ganze auch für Heilpraktikerkollegen, Apotheken und Hebammen, wobei, ganz ehrlich, da verirrt sich auch schon mal der eine oder andere in die Hotline, das ist völlig in Ordnung. Ja, bitte sehen Sie das nicht irgendwie besonders eng. Wir freuen uns letztendlich, mit Ihnen in Kommunikation zu treten.
Genau. Und auch du hast es nochmal, ich hebe es nochmal hervor, wenn Sie die Befundnummer dann mitbringen.
Ja, das macht es natürlich für uns besonders einfach. Genau. Dann gucken wir zusammen rein, wir haben den Zugang. Und dann gucken wir gemeinsam auf diesen Fall und dann können wir das auch ganz individuell.
Individuell, ne? Das
ja,
ist es.
Genau.
Also es geht
ja,
nicht
für Sie.
Nur
Sie müssen nicht irgendwas Allgemeines uns schildern, sondern wir können ganz speziell zu dem Fall, der Sie interessiert, da auch dann Stellung nehmen. Wobei wir natürlich uns schon freuen, wenn es unsere eigenen Befunde sind. Ja. Das muss ich sagen. Ja, also wir haben immer mal Kollegen, die dann auch mit Fremdbefunden anrufen. Naja, ist nicht so ganz toll.
Ja, ist einfach auch ein anderes Vorgehen, ne?
Genau, es sind andere Vorgehen und deswegen kann man da auch im Zweifelsfalle nicht immer wirklich was Kompetentes zu sagen. Vielen Dank, dass Sie heute Abend dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen auch den Horizont vielleicht nicht erstmalig erweitert. Wahrscheinlich kannten viele von Ihnen das schon, aber Ihnen auch nochmal Anregungen gegeben, was Sie ab morgen oder ab dem nächsten Praxistag damit noch weiteres Gutes bewirken können.
Genau.
Und wir hoffen wirklich, dass das ist ein gutes Tool, das ist auch gut im Institut für Mikroökologie eingeführt, aber wir hoffen wirklich, dass es noch viel verbreiteter werden kann.
Genau.
Ich glaube, wir können so unheimlich vielen Patienten damit Hilfe und
sehr
Abhilfe schaffen bei ihren Problemen. Ja. Also insofern, bitte tragen Sie das auch zu Kollegen.
Genau. Also machen Sie es gut. Vielen, vielen Dank nochmal und ich sage einfach mal hoffentlich bis bald. Ja?
Tschüss.
Tschüss.
Interessante Videos rund um Mikrobiota und schleimhautassoziierte Erkrankungen finden Sie im Fachbereich auf mikroök.de und auf unserem YouTube-Kanal Institut für Mikroökologie.